Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Land unter Klimageschichten aus Schleswig-Holstein. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Und ich habe heute einen tollen Gast mal wieder bei mir und das ist die Alex. Die wird uns heute ihre Klimageschichte erzählen. Ich bin schon ganz gespannt. Alex, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Danke für die Einladung.
Erzähl doch einfach mal ein bisschen, wer bist du, was machst du so?
Ja, danke nochmal für die Einladung. Ich bin Alex, ich bin von der Bundjugend auf Bundesebene, bin dort derzeit im Bundesvorstand und war aber auch eine Zeit lang in Schleswig-Holstein bei der Bundjugend sehr aktiv. Und ich hatte dieses Jahr die Möglichkeit, über die Bundjugend und über den Bundesarbeitskreis Klima der Bundjugend zur Klimakonferenz nach Schottland zu fahren. Das war bereits meine dritte Klimakonferenz, also konnte schon ganz gut vergleichen, wie die so ist im Vergleich zu anderen Klimakonferenzen, weil dieses Jahr war viel anders und genau, kann jetzt von aktueller Klimapolitik hautnah berichten.
Das ist ja richtig spannend. Wie sieht es denn aus? Klimawandel und Klima ist dann ja auf jeden Fall ein Thema, was dich interessiert. Wie kommt das? Gab es da vielleicht irgendwie so einen ausschlaggebenden Punkt? Wie bist du dazu gekommen?
Was mich Klimawandel interessiert, puh, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Da habe ich mir auch noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, das ganze Nachhaltigkeits-Umweltthema hat damit angefangen, dass ich mal auf einer Geburtstagsfeier von Greenpeace war. Da habe ich eine Freundin hinbegleitet, die dort sehr aktiv war, so mit 14 vielleicht, und mich dann auf der ganzen Veranstaltung so ein bisschen selber informiert habe, weil sie ganz viel zu tun hatte und dort gelernt habe, dass Greenpeace sich dafür eingesetzt hat, dass in Kühlschränken keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe mehr verwendet werden dürfen als Kühlmittel, weil die schlecht für das Ozon bzw. das Ozonloch fördern. Und da habe ich dann gelernt eigentlich, dass alle Firmen haben immer gesagt, es geht nicht. Die Regierungen haben gesagt, es geht nicht. Greenpeace hat eine Alternative entwickelt und heute ist es zum einen verboten, zum anderen gibt es keine Kühlschränke, auch von der Seiten der Industrie mehr, die das verwenden, schon bevor es verboten war. Und da dachte ich, richtig cool, da ist irgendwie ein Problem und es gibt Menschen, die sich dafür einsetzen und die haben Erfolg und sie können die Welt verändern. Und da glaube ich auch über Greenpeace und über irgendwie das Greenpeace Magazin und Co. habe ich viel gelesen, so als Teenagerin, und bin dann da so zu dem Thema Umwelt gekommen. Und dass ich bei der Bundjugend gelandet bin, ist, glaube ich, rückblickend betrachtet eine Mischung aus Schicksal und Fügung, weil ich einen Flyer in die Hand gekriegt habe von einer Bundjugendveranstaltung in Hessen und dachte, hey, voll cool, da sind andere junge Menschen, mit denen kann ich mich auf einem Zeltlager eine Woche zu Themen zur Umwelt und Klima beschäftigen. Und irgendwann habe ich dann gelernt, dass bei Klima alles zusammengehört, von Mobilität, von Essen, von Politik, von Gerechtigkeit. Und da dachte ich, ja, das ist genau mein Thema.
Ja, spannender Weg auf jeden Fall. Und echt cool zu sehen, dass man doch irgendwie eine Veränderung schaffen kann, auch wenn alle sagen, es funktioniert eigentlich. Richtig positives Beispiel. Wie sieht es denn aus? Nimmst du die Veränderung des Klimas auch irgendwie so in deinem Alltag ein bisschen wahr? Würdest du das sagen, dass du das schon feststellen kannst? Oder ist das irgendwie auch für dich sowas super Abstraktes alles?
Also ich bin studierte Geografin und da beschäftigt man sich ganz viel mit dem Thema Klima auf so einer sehr theoretischen Ebene. Und das Klima eben einen Zeitraum von 40 Jahren beschreibt oder eine Veränderung über einen Zeitraum von 40 Jahren. Das heißt, die ganzen Ereignisse, die uns jetzt in den letzten Jahren irgendwie getroffen haben, Starkregenereignisse, Dürrenereignisse, das ist sowas, wo ich denke, so ja, das kann durchaus ein Zeichen für Klimawandel sein, das kann durchaus ein Bote sein, ob es das wirklich ist oder nicht. Das kann man eben in so einem kurzen Zeitraum nicht sagen, da sind wir dann in 40 Jahren schlauer, aber durchaus, das ist das, wie ich mir den Klimawandel vorstelle. Und es gibt ja auch viele Regionen, viele Länder auf der Welt, auch die Küste in Deutschland, wo man irgendwie jetzt schon eine Veränderung spürt. Und ich merke das auch, wenn ich mich mit meinen Großeltern unterhalte und die davon reden, wie alles anders war früher und wie das Wetter oder das Klima sich anders verhalten hat. Und die dann sagen, ja, das ist durchaus der Klimawandel. Dafür kann ich noch nicht lang genug mitreden, um da irgendwie Beitrag zuzuleisten. Aber ich zum Beispiel erlebe auch bei uns daheim, gibt es einen Weiher, wo wir als Kinder häufig irgendwie so Schlittschuhe laufen waren oder irgendwie drauf gespielt haben, wenn er zugefroren war. Und das ist jetzt in den letzten Jahren nur ein einziges Mal passiert, dass er tatsächlich so kalt war, dass der zugefroren ist. Und da sage ich, das könnte durchaus eine Folge des Klimawandels sein.
Also ich glaube, ich würde für mich persönlich auch wahrscheinlich Winterereignisse so ein bisschen festmachen, weil ich auch denke, so die, vielleicht ist es auch ein bisschen idealisiert als Kindheitserinnerung natürlich. natürlich, aber irgendwie war das schon normal, dass es irgendwann geschneit hat und wir den Schlitten rausgeholt haben und dann in Rodeln waren.
Da hast du recht, wahrscheinlich spielt da so eine gewisse Kindheitsidealisierung auch noch mit rein. Vor allem, weil es beim Klimawandel ja eben nicht nur um es wird wärmer geht. Deshalb, es hieß ja jahrzehntelang, haben alle von Klimaerwärmung geredet. Aber es kann ja eben auch ganz andere Folgen haben. Es wird auch Regionen geben, wo es wahrscheinlich kühler wird oder Dürreereignisse zunehmen, Starkregen zunimmt, solche Geschichten. Also da will ich nicht sagen, ich bin gespannt drauf, wie sich das so verändert, weil eigentlich wäre es mir lieber, dass es sich nicht verändert, aber in 40 Jahren wissen wir dann mehr.
Und das auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel in Schleswig-Holstein wird es ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, so von diesen Modellen her, dass es eher in Richtung nasse Winter geht, dass da die Niederschlagsmenge sich ein bisschen erhöht, beziehungsweise dass es eben eher Regen ist als Schnee, der fallen wird. Was glaubst du denn, was so die größten Folgen, Auswirkungen des Klimawandels auf uns jetzt hier in Schleswig-Holstein beziehungsweise vielleicht auch in Deutschland sein werden, was da so ein bisschen auf uns zukommen wird in den nächsten Jahren, womit wir uns auseinandersetzen müssen?
Ich glaube, eine der großen Folgen werden tatsächlich Auswirkungen auf die Gesundheit sein. Es ist bewiesen, dass wenn es wärmere Sommer zum Beispiel sind, dass besonders ältere Menschen und Kinder da sehr stark gesundheitlich drunter leiden, weil das für den Kreislauf ziemlich anstrengend ist. Und ich merke selber, dass ich an jetzt schon warmen Tagen nicht so produktiv bin, was Arbeiten angeht, sondern dann auch meine Arbeitsfähigkeit da deutlich beeinträchtigt ist. Und gleichzeitig wird es natürlich viel irgendwie mit den Küsten machen. Also was jetzt Überflutungen angeht, was den Meeresspiegelanstieg angeht und auch wenn sich die Temperatur im Wasser ändern wird, dass dann sich die Strömungen verändern. Und das kann dann natürlich auch Auswirkungen entweder auf die Küste, aber auch auf Inseln, Halligen und so weiter haben und die Meereswelt, die da drin ist und die Menschen, die von dieser Meereswelt leben. Ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren ein Buch in den Händen gehalten, wo Geschichten von Menschen erzählt wurden, die vom Klimawandel betroffen sind. Und für mich war das bis dahin immer sowas so, ja, irgendwann trifft es uns auch mal, aber jetzt sind es irgendwie Leute auf kleinen Südseeinseln, die jetzt schon davon betroffen sind. Und es waren, keine Ahnung, 10, 15 Geschichten wurden da erzählt. Unter anderem wurden Leute auf der Hallig-Langenöss interviewt. Und da wurde mir dann zum ersten Mal so richtig klar, nee, Klimawandel findet jetzt schon bei uns zu Hause statt. Und dementsprechend lohnt sich der Aktivismus zum einen umso mehr und gleichzeitig ist es auch was, was man den Leuten hier vor Ort näher bringen kann, weil das Schmerzempfinden, wenn irgendwo am Ende der Welt irgendwas passiert, das löst bei den wenigsten Leuten so eine aktive Handlung aus. Und wenn man sagt, nee Leute, da wo du im Sommer Urlaub machst, da ist es jetzt auch schon der Fall und deshalb kümmere dich drum, es geht dich auch an. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Botschaft.
Das ist ja auch ein bisschen das, was wir in kleinem Maßstab versuchen wollen mit diesem Podcast, dass wir halt auch versuchen wollen, so ein bisschen aufzuzeigen, dass es eben hier in Schleswig-Holstein auch schon stattfindet, dass sich Menschen damit auseinandersetzen und warum sie sich damit auseinandersetzen mit diesem Thema. Weil das ist, glaube ich, diese größte Herausforderung, dass viele Menschen zwar wissen, es gibt den Klimawandel und es verändert sich was, aber irgendwie dann doch nicht umsetzen in eigenem Handeln, wie auch immer das aussehen mag.
Was, glaube ich, auch mit einer Art Ohnmacht zu tun hat, weil es eben ein globales Problem ist und dieses, wie schaffen wir es, das auf meine Handlungen runterzubrechen und wie kann ich als ein kleiner Mensch da den Unterschied machen, das ist, glaube ich, super wichtig auch, weil die Leute die Bestärkung brauchen, den Eindruck brauchen, ich kann einen Unterschied machen und wenn jeder Mensch einen kleinen Unterschied macht, dann haben wir wahnsinnig viel erreicht und ja, andernfalls bleibt einem eine Ohnmacht und die hindert viele Menschen, glaube ich, daran, aktiv zu werden.
Wie würdest du den Menschen Mut machen oder hast du eine Botschaft an diese Menschen?
Ja, also der erste Schritt ist, dass jeder Mensch mit kleinen Schritten schon Veränderungen machen kann. Und selbst wenn man nicht der ideal perfekte Ökomensch sein kann, darum geht's, glaube ich, auch gar nicht. Weil ich glaube, der ideal perfekte Ökomensch, der würde den ganzen Tag in seinem Bett liegen, sich eingraben und irgendwie so wenig essen wie möglich, damit der Kreislauf möglichst wenig Energie verbraucht und sich die ganze Zeit einkugeln. Ich glaube, darum geht's aber nicht, sondern es geht darum, dass wir schauen, hey, an welcher Stelle kann ich Veränderungen machen? Häufig geht es leider auch ums Geld, dass man aber trotzdem schauen kann, was kann ich persönlich dazu beitragen? Wie kann ich bewusst eine Veränderung unterstützen und dazu beitragen und dann rausgehen und mit anderen Menschen drüber reden? So hat man natürlich irgendwie einen größeren Fußabdruck als der Mensch, der sich irgendwo einkugelt. Das war ein ganz nettes Beispiel mal, was ich auf einer Versammlung von der Bundjugend in Bayern von dem einen Referenten gelernt habe, der das eben so verglichen hat. So, ja, den idealen Fußabdruck haben wir dadurch nicht, aber den idealen Fußabdruck, wenn man lebt, gibt es auch nicht. Aber jedes Mal, wenn man sich dessen bewusst wird und jedes Mal, wenn man einen Unterschied macht und jedes Mal, wenn man bei einer Kaufentscheidung einen Unterschied macht, das ist zum Beispiel eine Rolle, die wir als VerbraucherInnen machen können. Gleichzeitig sind wir aber auch politische Menschen. Das heißt, es gibt Rahmenbedingungen, politische Rahmenbedingungen, die verändert werden müssen. Und auch da können wir uns als kleine Menschen zusammenschließen und für einsetzen, mit EntscheidungsträgerInnen reden und so weiter. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, einen Unterschied zu machen. Und das habe ich auch auf den Klimakonferenzen gelernt. Es ist irgendwie schön, dort zu sein und schön, dort sich einzusetzen. Aber im Endeffekt, während die Grundlage für internationale Entscheidungen zu Hause getroffen, in jeder Stadt, im Bundestag, überall. Und da können wir auch politisch Druck ausüben und uns für einsetzen.
Also nach diesem Motto Think Global, Act Local quasi.
Ja.
Vor allem ist das Gute ja auch, da sehe ich dann ja auch die Veränderung tatsächlich. Das bekomme ich dann ja auch selbst immer mit und habe dann dieses positive Erlebnis, ja, ich habe da was geschafft und ich habe da was zu beigetragen.
Und diese Erfolgserlebnisse braucht es auch ganz genau. Das ist das, wo ich merke, das treibt mich an. Und da
was glaubst du denn, was so in Sachen Klimawandel die größte Herausforderung ist, die so auf uns zukommt? Sei es jetzt irgendwie an Auswirkungen oder das, was passieren muss, damit sich da ein bisschen was verändert?
Ich glaube, die größte Herausforderung, die wir haben, ist tatsächlich die Zeit. Weil es wird uns Umweltbewegungen wird häufig vorgeworfen, ihr wollt doch viel zu radikale Sachen und die Schritte, die ihr wollt, die sind viel zu radikal und jetzt Zeiträume teilweise 10 Jahre, unter 10 Jahre zum Handeln und das geht doch alles gar nicht. Ja, das wäre viel angenehmer gewesen, wenn wir vor 20 Jahren angefangen hätten, weil dann hätten wir es in einem langsameren Tempo machen können und dann wäre es einfacher gewesen, Menschen, die mit dem Thema nicht so vertraut sind, mitzunehmen. Aber die Zeit haben wir nicht und wenn wir jetzt noch länger warten, werden die Handlungen, die folgen müssen, noch radikaler. Und das trauen sich, glaube ich, wenige Leute in der aktiven Politik derzeit auszusprechen.
Und du hattest es ja vorhin schon mal so ein bisschen erzählt, dass du eben im November jetzt auf der Klimakonferenz in Glasgow gewesen bist und tatsächlich ja auch schon auf 2 anderen noch. Wie kommt das? Wie kommt man dahin? Wie fährt man zu so einer Klimakonferenz?
Also die ganz platte Antwort wäre mit dem Zug. Aber ich glaube, das ist nicht das, worauf deine Frage aus ist. Genau, also ich war als sogenannte Beobachterin auf der Klimakonferenz. Es ist nämlich so, dass die Klimakonferenz, also COP heißt sie auch kurz, also Conference of Parties, also da unterhalten sich die Vertragsstaaten von der UN darüber, wie sie international Klimaschutz machen sollen und wollen. Und da gibt es Beobachter oder Beobachterinnen, die sind aus der Zivilgesellschaft, die sind von verschiedenen thematischen Gruppen. Also es gibt bisher 9 verschiedene Interessensvertretungen von der Zivilgesellschaft, die sich in großen Gruppen organisieren. Also es gibt die Jugend, die Umweltverbände, Business, Gewerkschaften, die Wissenschaft, Frauen und Gender, Bäuerinnen, Kommunen. Und diese Gruppen können an der Klimakonferenz teilnehmen und können beobachten, also bei den Verhandlungen daneben sitzen, teilweise Kommentare abgeben, leider nicht selber mitverhandeln, aber genau daneben sitzen, Öffentlichkeitsarbeit betreiben, weil die wenigsten Menschen werden im Leben die Chance haben, auf eine Klimakonferenz zu kommen und dieses, was passiert eigentlich da und wie sieht es da eigentlich aus, wie muss man sich das vorstellen und warum sind die Entscheidungen so schlecht, wie sie sind. Das sind aus Umweltverbandssicht nicht immer die besten Entscheidungen, aber wenn man eben dort gewesen ist oder gute Einblicke gekriegt hat, dann entsteht auch ein Verständnis und das ist mit unserer Aufgabe, irgendwie darüber zu reden, wie das eigentlich abläuft. Aber wir reden auch manchmal irgendwie mit Politikerinnen, die vor Ort sind, die für Deutschland verhandeln, für die EU verhandeln, für andere Länder verhandeln und so weiter. Und die Klimakonferenz ist gleichzeitig auch der größte Netzwerkort. Also da kommen Klimaaktive von der ganzen Welt zusammen und es gibt nirgendwo so eine große Zusammenkunft an KlimaaktivistInnen wie zur Klimakonferenz. Und für diese Organisation ist es so, dass es ganz viele registrierte Organisationen Organisationen, NGOs da Beobachterstatus haben und dann Leute schicken können bzw. beantragen können, dass in dem Jahr sie Leute schicken können, dann ermittelt die UN, wie viele Leute geschickt werden. Also wenn zum Beispiel die NGOs, also die Nichtregierungsorganisationen sagen, wir wollen 30.000 Leute insgesamt schicken und dann sagt die UN, naja, so viele Plätze haben wir nicht, wir machen 15.000 draus, dann kriegt jeder zum Beispiel halb so viele Plätze, wie er beantragt hat. Und wir haben einmal eine lokale Bundjugendgruppe, die da Beobachterstatus hat und das internationale Netzwerk vom BUND. Und über die kommen wir dann an Zugänge für die Klimakonferenz. Und es hat sich in den letzten Jahren irgendwie ganz gut ergeben, dass da Menschen aus dem Arbeitskreis Klima von der Bundjugend hingefahren sind und aus dem Bundesvorstand, sodass wir so ein bisschen so eine fachliche und eine politische Unterstützung oder Vertretung der jungen Menschen dort hatten.
Wie läuft da so ein Tag ab?
Im Endeffekt ist es so, dass wir morgens immer versucht haben, uns auf den Tag vorzubereiten, so ein bisschen schauen, was für Veranstaltungen und Verhandlungen stehen an und dann versucht haben, bis 9 Uhr morgens auf dem Konferenzgelände einzutreffen. Manchmal waren dann so kleine Demonstrationen und Aktionen vor Ort, teilweise für die Leute, die aufs Konferenzgelände gekommen sind, teilweise für die Medien. Und dann müssten wir erstmal durch eine riesige Security-Schleuse von der UN durch. Kann man sich für diejenigen, die schon mal geflogen sind, so ein bisschen vorstellen oder mit dem Eurostar gefahren sind nach Großbritannien vorstellen, wie dort. Also man muss, keine Ahnung, Gürtel ablegen, Uhr ablegen, je nachdem, was für Schuhe man anhat, die auch mal ausziehen, Laptop aus der Tasche und so ein ganzes Prozedere, Jacken aus, Taschen leer und dann durch so einen Pieprahmen von der Security gehen. Die Taschen werden durchgeguckt und ich meine, es ist verständlich, wenn man sich anguckt, wie bekannte und wie wichtige Leute da teilweise vor Ort sind. Dann finden ab 10 Uhr die ersten Verhandlungen statt. Die laufen dann meistens so 10 bis 18 Uhr in verschiedenen Sessions. Aber es gibt auch ganz viel Programm drumherum. Also es gibt Workshops, sogenannte Side-Events, wo dann irgendwelche Organisationen sagen, hey, wir reden jetzt mit euch über das und das Thema oder halten euch darüber Vorträge, da kann man sehr viel lernen. Oder dann gibt es Pressekonferenzen, dann gibt es viele politische Treffen. Wir haben uns in der zweiten Woche zum Beispiel mit vielen deutschen Abgeordneten im EU-Parlament und einigen im Bundestag getroffen und dort Lobbyarbeit für junge Menschen gemacht. Es gibt sehr viele Pressetermine. Ich habe sehr viel mit dem Hessischen Rundfunk gemacht, war da, glaube ich, bei jedem Radiosender einmal in der Morningshow und Presseanfragen von dort bearbeiten. Und es ist eigentlich immer was zu tun und das ist auch ein bisschen schwierig auf der Konferenz, dass es eben nicht so einen geregelten Stundenplan gibt, sondern ganz viele Termine, die überlappen und man sich selber so zusammenfischen muss. Und der Tag endet dann nach Strategietreffen mit der internationalen Delegation oder mit anderen jungen Menschen. Manchmal waren wir um kurz nach 6 vom Konferenzgelände runter. Manchmal waren wir um kurz nach 10 vom Konferenzgelände abends runter. Also das kann sehr unterschiedlich sein. Und also das eine ist die Klimakonferenz selbst, aber es gibt parallel auch immer noch einen zivilgesellschaftlichen Gipfel, wo alle möglichen Leute, hauptsächlich aus Großbritannien, aus Schottland, dran teilgenommen haben und sich selber über Klimaschutz unterhalten haben. Und das waren tatsächlich die coolsten Events. Da sind wir dann häufig abends noch hingegangen zu den Veranstaltungen, weil das war so eine warme, freundliche, positive aktivistische Atmosphäre, während die Klimakonferenz selbst eine sehr sterile, kalte Messe ist, wenn man das so sagen kann. Also es sind alle Leute hier für Business und die jungen Menschen sind, glaube ich, die einzigen Ehrenamtlerinnen, die da irgendwie vertreten sind. Alle anderen werden irgendwie dafür bezahlt, da zu sein. Seien es Campaigner für Klima von Verbänden, seien es irgendwelche Wirtschaftslobbyisten von Shell oder Regierungen. Und das ist eine sehr, wir müssen schnell durchkommen, wir haben viel zu tun und
du bist ja nicht alleine da gewesen, du bist ja noch mit anderen Bundjugendmitgliedern gefahren, wenn ich das richtig weiß. Wie groß war eure Gruppe jetzt von der Bundjugend oder aus Deutschland?
Genau, wir waren insgesamt 8 Menschen über 2 Wochen aufgeteilt, also meistens so 4 von uns gleichzeitig. Und allein aus Deutschland waren über die 2 Wochen verteilt, glaube ich, 150 junge Menschen da, von verschiedensten Hintergründen, teilweise Umweltorganisationen, teilweise aus der Bewegung, teilweise irgendwie von Studienwerken, ja, eine sehr große Vielfalt an Menschen. Allerdings muss man auch sagen, die auf der Klimakonferenz haben nicht alle Menschen den gleichen Zugang. Also es waren 100 junge junge Menschen aus Deutschland da. Und ich glaube, das war wahrscheinlich das Land mit der größten Delegation an jungen Menschen, also aus der Zivilgesellschaft, einfach weil wir uns das finanziell zum einen leisten können, weil viele junge Menschen aus Ländern, die stärker vom Klimawandel betroffen sind, die waren nicht da. Und das hatte teilweise mit Corona dieses Jahr auch zu tun, dass sie 2 Wochen in Quarantäne hätten gehen müssen, dass die Impfungen international nicht so gut verfügbar sind, dass es einfach wahnsinnig teuer ist in Schottland. Viele Menschen aus der Zivilgesellschaft, viele junge Menschen, aber auch andere Menschen aus anderen Ländern ausgeschlossen. Dementsprechend war es dieses Jahr leider die privilegierteste, weißeste Klimakonferenz, die es wahrscheinlich jemals gegeben hat. Also auch von den jungen Menschen aus Deutschland. Wir hatten zum einen wahrscheinlich auch wegen finanzieller Hintergründe, waren leider nicht so divers, wie wir gerne oder wie wir eigentlich sein müssten, sagen wir es mal so. Es ist nicht mal mit gerne zu tun, sondern um Leute gut zu repräsentieren, müssten wir viel diverser dort auftreten. Zum einen, was die Hintergründe von Menschen angeht, sei es kultureller Hintergrund, aber eben auch der Bildungsniveau. Und fast alle Menschen, ein paar sind noch zur Schule gegangen, aber die meisten waren eigentlich StudentInnen, weil die sich es eben viel eher erlauben können, als Leute, die voll im Berufsleben stehen, da ehrenamtlich hinzugehen.
Und weißt du, wie viele junge Menschen insgesamt teilgenommen haben?
Das ist schwierig zu sagen, weil es gibt zwar diese Nichtregierungsorganisationszusammenschlüsse, aber viele zählen ja bei mehreren dazu. Also wir sind zwar auf der einen Seite jung und können uns für Jugendthemen einsetzen, auf der anderen Seite setzen wir uns auch für Umweltthemen ein. Und dementsprechend ist es schwierig, so eine klare Abgrenzung zu ziehen. Und die wenigsten jungen Menschen nehmen wirklich über Jugendorganisationen daran teil, sondern diese Zugänge, diese Akkreditierungen kriegt man häufig von anderen Organisationen, die eigentlich ein Erwachsenenverband dann zum Beispiel ist oder nicht Umweltverband, sodass es sehr schwierig ist, am Ende herauszufinden, wie viel das eigentlich ist.
Aber es gab schon eben diese Möglichkeiten, dass ihr euch untereinander irgendwie gefunden habt, so ein bisschen vernetzen konntet, oder?
Genau. Das läuft auch das ganze Jahr über, weil Klimapolitik eben nichts ist, was plötzlich bei der Klimakonferenz passiert und dann nicht, sondern auch diese Jango-Jugendgruppierungen zum Beispiel, die tauschen sich das ganze Jahr über aus. Wir stehen mit den jungen Organisationen in Deutschland, die auf der Klimakonferenz sind, in Kontakt. Es gab im Vorhinein Gespräche irgendwie mit der britischen Botschaft in Berlin und so weiter, dass man versucht, strategisch gemeinsam da zu arbeiten. Oder wir haben mit anderen jungen Menschen aus Deutschland Stellung zu den Koalitionsverhandlungen genommen, die damals kurz vorm Abschluss standen und solche Geschichten. Da kommen einem tatsächlich WhatsApp und Co. sehr zugegen, weil man eben in der Lage ist, ganz viel miteinander zu kommunizieren. Wahrscheinlich viel zu viel, wenn man da irgendwie 1000 Chats gleichzeitig hat und versucht, bei allen irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben. Und dieses Jahr kamen leider noch sehr viele Videokonferenzen dazu, was sehr komisch war, weil wir waren alle auf dem Konferenzgelände oder fast alle auf dem Konferenzgelände und das Konferenzgelände war nicht dafür gemacht vom Internet und von der Anzahl der Steckdosen, dass viele Leute Videokonferenz machen, aber weil es nicht groß genug Räume für Corona-Bedingungen gab, hat es halt häufig dazu geführt, dass wir alle im Umkreis von 50, 100 Metern auf dem Konferenzgelände waren, aber eine Videokonferenz zusammen veranstalten mussten, um uns auszutauschen und das hat die Arbeit für die Zivilgesellschaft auch nochmal erschwert und wir wurden zum Beispiel aus Räumen rausgeschmissen, wo wir eigentlich die Aufgabe hätten, als Beobachterinnen drin zu sitzen und darüber zu berichten, worüber die Staaten da gerade reden.
Mit dem Argument dann Corona und es dürfen nicht so viele Leute hier drin sitzen, oder wie?
Genau, es sind schon 6 Leute von der Zivilgesellschaft drin. Das muss reichen. Und bei 14.000 Vertreterinnen der Zivilgesellschaft ist es halt nicht unbedingt zu viel. Und ich meine, häufig kannst du dir das dann, wenn du einen Zugang zur Konferenz hast, auf dem Livestream oder so angucken. Aber es ist schon was anderes, irgendwie im Raum zu sein.
Und ja, was würdest du sagen, werdet ihr als junge Menschen bei so einer Konferenz, wo viele Leute da sind, um eigentlich zu arbeiten und auch dafür bezahlt werden, so, wie werdet ihr da wahrgenommen? Wie hat man sich euch gegenüber verhalten? Hat man sich gefreut, dass ihr da seid? Hat man das Gespräch vielleicht auch gesucht? Oder war man eher so, was wollt ihr hier überhaupt?
Nee, das Gespräch wird tatsächlich regelmäßig mit jungen Menschen gesucht und auch die Staats- und Regierungschefs haben, glaube ich, fast alle am Anfang eine Rede darüber gehalten, bei ihren Begrüßungsreden, wie wichtig und wie toll es ist, dass junge Menschen sich fürs Klima einsetzen und dass junge Menschen wichtig sind. Gleichzeitig fühlt man man auch einen Tritt in die Magengrube, wenn man sich so denkt, hey, ihr sagt, wie wichtig wir sind, aber politisch spielen wir überhaupt keine Rolle. Sei es, was das Wahlrecht, was das Wahlalter angeht, als auch, dass wir bei den Verhandlungen eben als Beobachterinnen daneben sitzen und nicht am Verhandlungstisch. Und deshalb haben junge Menschen, glaube ich, häufig noch eine Rolle, dass sie sehr gut für Bilder und für Videos sind, aber in der praktischen Politik noch nicht die Rolle spielen, die wir gerne hätten. Und da ist es tatsächlich ein Vorteil, dass wir so viele junge Menschen aus Deutschland waren, weil wir dann natürlich im Vergleich bei einer EU-Delegation oder bei einem deutschen Delegationstreffen gezielt für unsere Themen uns einsetzen konnten.
Und auch zeigen konnte, dass eben eine große Menge an jungen Leuten dahinter steht dann quasi, ne?
Und eine Vielfalt von Organisationen auch, genau.
Genau, das ist ja dann was anderes, wenn da eben 100 junge Menschen sind, als wenn da nur 5 stehen würden und sagen so, ja, aber wir sprechen für alle und wir wollen das und das.
Ja, und da ist es tatsächlich ein Vorteil. Wie gesagt, es gibt einige Situationen, wo es eher nicht so ein großer Vorteil ist. Oder gleichzeitig gibt es dann eben auch die anderen Nichtregierungsorganisationen. Und wenn wir da uns irgendwie einbringen und irgendwie dafür sorgen, dass Jugend nicht so ihr eigenes Thema ist, sondern Jugend ein Querschnittsthema wird, da ist es irgendwie auch ein guter Punkt, dass wir da sind. Und ich meine, ich kenne nur die Situation, dass wir da sind. Wahrscheinlich ist es nicht so, wie wir es gerne hätten und die Ergebnisse reichen uns bei weitem nicht, aber wahrscheinlich wären sie noch deutlich schlechter, wenn wir nicht da wären. Deshalb würde ich sagen, spielt es schon eine Rolle, dass wir da sind.
Wie würdest du denn das jetzt so einschätzen, was bei dieser Klimakonferenz rausgekommen ist? Also war es für dich irgendwie positiv alles oder doch eher negativ oder vielleicht auch, dass man stehen geblieben ist? Also wie würdest du das so ein bisschen einschätzen?
Sehr frustrierend und eigentlich noch einen Schritt zurückgegangen. Also es wurden alle möglichen Dinge beschlossen, die aus einer Umweltverbandssicht jetzt nicht unbedingt positiv sind. Vor allem wir waren mit unserem internationalen Netzwerk da und die sind sowieso eher sehr kritisch, was das angeht und vielleicht bei einigen Punkten nochmal kritischer als andere. Es steht zum Beispiel drin in dem Abschlussdokument, dass es einen weltweiten Kohleausstieg geben wird. Und einige Leute sind dann so, ja, toll, weltweiter Kohleausstieg, aber im Endeffekt steht drin, es wird ihn geben. Es steht nicht drin, wann und wo und wer das zahlt. Also von mir aus hätte das da auch nicht drin stehen müssen, weil dass es irgendwann keine Kohle mehr geben wird, die verfeuert wird, das muss man für mich nicht aufschreiben. Genauso wie man für mich nicht aufschreiben muss, dass Länder sich zum Pariser Klima bekräftigen, dass sie dazu stehen, weil wenn es sich in den Taten nicht zeigt, dann muss es für mich nicht nochmal auf Papier geschrieben werden. Ja, und gleichzeitig eine Sache, die dieses Jahr fertig gemacht wurde, ist das Regelwerk des Pariser Klimaabkommens, weil anders als es in den Medien häufig verkauft wird, sagt das Pariser Klimaabkommen nur, was erreicht werden soll, nämlich dass man unter 2 Grad Erwärmung, bestenfalls 1,5 Grad Erwärmung bleiben möchte, aber nicht, wie man dahin kommen möchte. Und da haben die Länder in den letzten 6 Jahren sehr viel drüber gestritten. Da ging es darum, wer wie viel machen muss, wer wie viel zahlt. Und 100% einig sind sie sich immer noch nicht. Sie konnten jetzt aber immerhin das Regelwerk vereinbaren, nachdem eben gemessen wird, was getan wird oder wie sie ungefähr vorgehen wollen. Und da steht jetzt unter anderem auch drin, dass sie untereinander CO2-Zertifikate handeln können. Und das ist aus einer Umweltsicht auch nicht nur cool, weil in meinen Augen müsste es viel mehr darum gehen, dass man CO2-Ausstoß reduziert. Und das wird mit so einem Konzept eher untergraben, weil man eben die Möglichkeit hat, das CO2, was man braucht, sich bei anderen Ländern zu kaufen. Und das werden häufig andere Länder sein, die nicht so viel Geld haben. Und das wird dann wieder eine globale Ungerechtigkeit herstellen und postkoloniale Strukturen verstärken. Und das sind so Dinge, wo man sagt so, nee, das geht eigentlich nicht. Aber eine fast schon traurige Anekdote noch, es wurde auch von den Ländern darüber geredet, ob man Doppelzählungen bei CO2 zulässt. Also quasi, wenn Deutschland sagt, hey, ich gebe hier Geld, wir pflanzen einen Baum und in Brasilien zum Beispiel pflanzen sie dann den Baum, wäre eine Doppelzählung, dass Deutschland sagt, wir haben einen Baum gepflanzt und CO2 eingespart und Brasilien sagt es auch, aber es steht nur ein Baum da. Und für mich ist es ganz klar, es steht ein Baum da, also wird nur einmal gesagt, wir haben CO2 gebunden. Aber tatsächlich haben die Länder da 1,5 Wochen drüber geredet, ob Doppelzählungen denn okay sind oder nicht. Und sie haben sich zum Glück am Ende dafür entschieden, dass es nicht okay ist, doppelt zu zählen. Aber jeder rational denkende Mensch würde sich da sagen so, hä, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Das würde jedes Kindergartenkind wissen, dass man sowas nicht macht.
Vor allem verfälscht das ja die ganzen Ergebnisse, die man dann letztendlich hat, weil man sich dann hinterher damit brüstet, aufgelistet, so, ja, wir haben ja schon jetzt so und so viele Bäume gepflanzt und dadurch so und so viel CO2 eingespart. Der Grund dahinter ist ja wahrscheinlich, dass darüber gestritten wurde, wem wird dieses angerechnet, dieses Baumpflanzen, wird es dem geldgebenden Land, in dem Fall dann ja Deutschland, oder dem Land, wo dieser Baum gepflanzt wird, dann angerechnet. Ne? Wer darf das sich in seine Bilanz schreiben?
Und erschwerend kam hinzu, dass sich quasi auf ein Budget geeinigt wurde, was man an CO2 so zur Verfügung hat. Und im vorherigen Protokoll, im Kyoto-Protokoll, das ist der Vorgänger vom Pariser Klimaabkommen, da ist es so, dass die Länder auch gesagt haben, so und so viel CO2 haben wir zur Verfügung. Und das wurde nicht alles ausgeschöpft. Da sind viele Länder zum Glück drunter geblieben. Und da sagen die Länder, die jetzt drunter geblieben sind, ja, dann nehmen wir einfach das von damals, was wir nicht verbraucht haben, auch noch mit dazu. Was dann dazu führt, dass es noch mehr Zertifikate geben wird und dass das ganze System eher zu mehr CO2 in der Atmosphäre als zu weniger führt. Und da gehen wir leider gerade in die falsche Richtung und vor das Pariser Klimaabkommen zurück.
Und gibt es denn irgendwie was, was du als positiv von dieser Konferenz mitnimmst? Also gibt es auch irgendwie was, wo man sich drüber freuen kann, wo man sagen kann, okay, das war jetzt irgendwo erfolgreich?
Also was wir dieses Jahr gemerkt haben, ist, dass die internationale Zivilgesellschaft so stark ist wie noch nie. Und da setze ich auch meine große Hoffnung rein. Und ich glaube, wären wir nicht da gewesen, wäre, wie gesagt, das Ergebnis viel schlechter gewesen, als es jetzt ist. Und da glaube ich dran, dass wir in den nächsten Jahren als Zivilgesellschaft viele Schlupflöcher, die geschaffen wurden, jetzt oder in vorherigen Sitzungen, dass wir da ganz klar einfordern, dass diese Schlupflöcher entweder geschlossen oder nicht genutzt werden. Dafür braucht es uns als KonsumentInnen, dafür braucht es uns als politische Menschen. Das sehe ich sehr stark und auch gut, dass es eben nicht nur eine Bewegung ist, die in Deutschland ist, sondern international. Und man muss bei der Klimakonferenz auch sagen, dass, glaube ich, Menschen, die das erste Mal da sind, sehr enttäuscht sind, wenn sie da sind, weil sie feststellen, dass auf der Klimakonferenz nicht die große Politik passiert. Weil die Klimakonferenz lebt davon, dass alle Länder gleich viel sagen können, dass man sich gemeinsam auf Dinge einigt mit Einstimmigkeit und dass es nichts Verpflichtendes ist. Weil wenn man international was Verpflichtendes macht, greift es in die Souveränität, also in die Eigenständigkeit der Länder ein. Und das kann die Klimakonferenz nicht, sodass alle Länder mitmachen, weil die anderen mitmachen und weil es eben freiwillig ist. Und das ist ein sehr hoher Wert, auch wenn das natürlich dazu führt, dass die Ergebnisse nicht so gut sind, wie wir sie gerne hätten. Und das schafft dann aber auch ein Verständnis, dass die Klimapolitik international nur so ambitioniert ist, wie sie bei uns zu Hause ist. Und das wiederum zeigt dann auch, hey, wir müssen das ganze Jahr über zu Hause Druck machen, weil auf der Klimakonferenz hast du vorher meist schon entschieden, was die Staaten als Verhandlungsposition reingeben, weil das sich die VerhandlerInnen eben nicht vor Ort überlegen, sondern dass der Auftrag der Regierung ist, den sie mitnehmen. Und dementsprechend zeigt das wieder positiv, wie stark man nicht nur auf der Klimakonferenz mit den neuen Bündnissen, sondern eben auch zu Hause Druck machen muss. Und das motiviert mich.
Und dann hier zu Hause eben die Regierung darauf festnageln, ja, aber ihr habt doch da gesagt, ihr wolltet das doch machen.
Und das Gute an der Klimakonferenz ist, dass Länder gerne miteinander im Wettbewerb stehen. Also wenn der eine sagt, ich mache das, dann will der andere unbedingt viel mehr machen. Und das ist auch ein Vorteil der Klimakonferenz. Auch, dass wenn da 2 Wochen lang das mediale Interesse zu 1000% auf der Klimakonferenz ist und fast jede Werbekampagne, die man irgendwo in der Litfaßsäule oder an der Bushaltestelle sieht oder so, hat irgendwie eine Anspielung auf Klima drin. Also da ist wirklich 2 Wochen geht es in der Weltpolitik um nichts anderes. Und das ist schon eine Stärke.
Wie sieht es denn für dich so aus? Was glaubst du, wie können wir das schaffen? Schaffen wir das überhaupt, das in Sachen Klimawandel auf ein verträgliches Maß oder idealerweise natürlich das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen bis zum Ende des Jahrhunderts? Ist das was, was noch machbar ist aus deiner Sicht? Und wie stellst du dir das zum Beispiel in 2050 vor? Wie sieht da so deine Vision aus, was ist bis dahin passiert? Was würdest du dir wünschen, was bis dahin passiert ist?
Ja, ich glaube dran, dass wir es schaffen. Sonst würde ich mich nicht engagieren, sonst würde ich nicht zur Klimakonferenz fahren, sonst würde ich da meine Zeit nicht für investieren. Ich glaube, die Zeit wird knapper, aber ich glaube noch dran, dass wir es schaffen. Und wie 2050 aussieht, ist eine sehr gute Frage. Na, ich meine, die Traumwelt wäre ja irgendwie schon eine gewisse sozial-ökologische Transformation. Und der ideale Traum wäre eine Entkopplung vom Wirtschaftssystem. Also bisher ist ein gutes Leben ja, wenn Geld dahinter steckt, aber dass es im Leben so viel mehr geht, das haben wir jetzt auch in den letzten 2 Jahren gesehen, wo wir viel nicht machen konnten. Und bei mir hat das zum Beispiel dazu geführt, dass ich viel mehr Zeit mit meiner Familie verbracht habe. Und das ist Zeit, die kommt kein Geld der Welt gegen an. Und wenn wir da irgendwie eine Möglichkeit finden, nicht materielle Werte viel mehr zu schätzen zu wissen, dann schaffen wir das, glaube ich, umso einfacher. Und dann ist auch eine 10 Stunden lange Zugfahrt nicht mehr lästig, sondern dann freut man sich vielleicht darüber, wieder Zeit mit seiner Familie zu verbringen oder neue Leute kennenzulernen. Also wenn man da die Perspektive ein bisschen wechselt. Und das ist tatsächlich auch was, wo es beim Klimawandel viel drum geht. Also ich habe mich mit ganz vielen Leuten aus der indigenen Gruppe unterhalten, die auch auf der Klimakonferenz sind. Und das sind dann Leute, die ja noch sehr traditionelle Lebensstile häufig haben und für die Meeresspiegelanstieg nicht unbedingt nur heißt, naja, da haben wir halt ein bisschen Land weniger, sondern das sind für die auch häufig traditionelle Stätten, wo sie zusammenkommen, wo sie mit der Familie gefeiert haben, wo ihre Familie seit Jahrhunderten begraben ist oder so. Und das sind dann Dinge, wo man merkt, diese nicht materiellen, persönlichen Sachen, die werden im Klimawandel irgendwie auch noch betroffen. Oder wenn es jetzt bei uns ist, dass wir nicht mehr auf den Weiher gehen oder weniger Schnee im Winter gibt und dass man da irgendwie eine gute Möglichkeit findet, auch auf einer persönlichen Ebene mit dem Klimawandel umzugehen. Und es wird sich wandeln, aber wir können gestalten, dass es ein guter Wandel wird.
Auf jeden Fall ein guter Punkt, finde ich. Was ist so dein Tipp für den Klimaschutz, wenn ich jetzt sage, so, ich sehe das Problem Klimawandel, ich möchte jetzt ein bisschen was tun. Was wäre so dein Tipp? Wo kann ich da irgendwie anfangen? Was kann ich gut machen?
Tatsächlich dieses ganz klassische bewusst leben, bewusst konsumieren, suffizient konsumieren, weil bei uns ist es leider so, dass weniger Nutzen häufig mit Armsein verbunden wird und damit gleich abgewertet wird. Aber das hat überhaupt nichts mit Armsein in meinen Augen zu tun und man kann sehr gut Secondhand kaufen, Kleider tauschen, weniger und bewusster konsumieren als bewusste Entscheidung und dass man das eben von dem Stigma, ja, das machen ja nur die armen Leute, löst. Nein, das ist was, das können alle Menschen guten Gewissens machen und da kann jeder Mensch mit anfangen, egal wie arm oder reich er oder sie ist und für mich ist es tatsächlich, ich mache sehr viel selber, also ich stricke und nähe und da habe ich das erste Mal richtig begriffen, wie viel Wert doch so ein Kleidungsstück hat und seit ich angefangen habe zu nähen, habe ich viel weniger Kleidung, weil ich einfach weiß, wie viel Arbeit in so einer Hose steckt und da irgendwie bewusster zu leben, ich glaube, das sind kleine Schritte, bei denen können alle anfangen und die nächste Ebene wäre dann eben das Politische, wo man sich bei der Bundjugend zum Beispiel einbringen kann, weil gemeinsam macht es zum einen viel mehr Spaß und glaube ich, gemeinsam können wir auch mehr erreichen und Ziele besser verfolgen.
Willst du nochmal zur nächsten Klimakonferenz fahren oder bist du da erstmal kuriert?
Naja, also ich meine, an sich glaube ich, die Klimakonferenzen machen schon so ein bisschen süchtig, weil es ist schon so ein krasses, aufgehyptes Medien-Event, wo krasse Leute rumrennen und Leonardo DiCaprio an einem vorbeirennt und sowas. Also es ist schon so richtig cool, krass, viel Tamtam. Gleichzeitig ist die nächste Klimakonferenz in Ägypten und die übernächste irgendwo in den Arabischen Emiraten. Da müssen wir uns, glaube ich, als Menschen aus Deutschland genau überlegen, ob wir daran teilnehmen wollen, vor allem in so einer großen Menge, weil es ist wichtig, dass Menschen aus aller Welt teilnehmen und ich höre dann häufig die kritische Frage, hey, aber die fliegen dann da ja hin. Ja, die fliegen dahin aus dem Südpazifik, aber wenn sie nicht da wären, dann würden ihre Stimmen nicht gehört und es muss sich was in der Politik ändern und dafür müssen diese Menschen da sein. Ob ich jetzt wirklich als 103. junger deutscher Mensch da sein muss und nach Ägypten fliegen muss, würde ich erstmal bezweifeln. Wer weiß, vielleicht sieht man mich dann eher auf den Zwischenverhandlungen in Bonn, wo ich dann schön mit dem Zug hingefahren bin.
Das ist auf jeden Fall nicht so weit, ne? So, jetzt nochmal zum Abschluss nochmal so eine Frage. Bisschen abseits von diesem Thema Klimawandel, sondern einfach was Schönes für Schleswig-Holstein. Genau, du hast ja auch ein bisschen Bezug zu, du hast ja dein FJ hier gemacht und Familie auch hier, soweit ich weiß. Hast du einen Lieblingsort in Schleswig-Holstein? Und wenn ja, warum ist das dein Lieblingsort?
Puh, das ist tatsächlich sehr schwierig, weil meine Familie an der Ostsee wohnt und ich mit 13 der coolsten Monate meines Lebens während meines Freiwilligendienstes an der Nordsee hatte. Ich glaube tatsächlich, spontan würde ich sagen, es ist die Fahrradstrecke zwischen dem Westerhever Leuchtturm und St. Peter-Ording, weil das so eine Strecke ist, die ich in dem auf meinem Freiwilligendienst sehr viel mit dem Fahrrad gefahren bin. Und es sind so 15 Kilometer, glaube ich. Und wenn man dann auf den Leuchtturm zugefahren ist, bei allen möglichen Wetterlagen, mit triefender Regenkleidung und gegen den Wind angefahren oder dann in den schönen Sonnenuntergang und davor stand der Leuchtturm. Ich glaube, das ist so meine absolute Lieblings- und Entspannungsstrecke und einer meiner liebsten Orte in Schleswig-Holstein, würde ich sagen.
Würdest du dafür plädieren, sich den auf jeden Fall auch mal in anderen Wetterlagen anzuschauen und nicht nur bei strahlendem Sommersonnenschein, ne?
Ja, das. Und es gibt tatsächlich auch Tageszeiten oder auch mal Nachtszeiten, wo nicht so viele Leute da unterwegs sind. Und dann mag ich die Natur da besonders gerne, wenn ich das Gefühl habe, ich bin alleine. Und den Trubel aus St. Peter-Ording hinter mir gelassen, den Trubel von Westerhever noch nicht erreicht und irgendwo dazwischen mit einem quietschenden Fahrrad, irgendeinem alten Drahtesel dahin geritten.
Ja, schön. Dann ja, sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen von dieser heutigen Folge. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen was erzählt hast. Und
Sehr gerne. Und falls ihr mal einen Vortrag zu Klimakonferenzen oder was mit ein paar Bildchen braucht, dann meldet euch gerne. Das halte ich auch digital oder wo Bedarf besteht. Also da jederzeit Bescheid sagen.
das war Land unter, Klimageschichten aus Schleswig-Holstein. Ein Podcast der Bundjugend Schleswig-Holstein, gefördert von Bingo, die Umweltlotterie.